Der ganze frühe Modernismus wurde später zumindest ein Wettbewerb. Wer hat das erfunden? Kandinsky wird oft gefeiert als Gründer der Abstraktion, Mondrian, Malevich. Und dass es eine Frau gibt, die so früh Ähnliches oder zumindest Vergleichbares gemacht hat, ist natürlich interessant.
Willkommen in Folge 87 von Die Sucht zu sehen. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist der gebürtige Schwede Daniel Birnbaum. Er ist nicht nur als Kurator, Autor, Biennale und Museumsleiter erfolgreich, er hat auch entscheidend dazu beigetragen, dass die Werke der zu Lebzeiten weitgehend unbekannten schwedischen Künstlerin Hilma af Klint mittlerweile auf der ganzen Welt und millionenfach gewürdigt und bestaunt werden. Zusammen mit der Kunsthistorikerin Julia Voss hat Birnbaum in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen eine neue Ausstellung kuratiert, in der das Werk von Hilma af Klint dem von Kandinsky gegenübergestellt wird. Dazu haben die beiden auch gleich ein Buch verfasst, das sie am 25. April bei Griesebach vorstellen werden. Über den wundersamen Verlauf von Hilma af Klints Künstlerkarriere und wie er selber in der Liste der einflussreichsten Menschen der Kunstwelt gelandet ist, darüber erzählt uns Daniel Birnbaum jetzt. Herzlich willkommen. Daniel, du bist gebürtiger Schwede und Kurator. Angefangen aber hast du Ende der 80er Jahre damit, Kunstkritiken zu schreiben für schwedische Tageszeitungen und etwas später auch für die amerikanische Kunstzeitschrift Artforum. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du die Perspektive gewechselt hast, also vom Zuschauer zum Ausstellungsmacher?
Ja, es war keine plötzliche Veränderung, sondern so eine Art Verschiebung, denke ich. Wie soll man das eigentlich erläutern? Ich habe ja eigentlich die Kunstwelt kennengelernt als jemand, der schreibt. Und dann hatte ich plötzlich Freunde, oder die hatte ich schon vorher, die Kunst studiert haben und die Maler waren oder also überhaupt Künstler. Und dann wird man vielleicht mal gebeten, was Kleines zu schreiben für eine Ausstellung, sein Text für einen Katalog oder ein Essay oder Pressemitteilung. Und das eine führt zum nächsten und plötzlich habe ich dann Freunde geholfen, die Kunstwerke zu installieren und plötzlich bist du Kurator.
Ja.
Das war ohne Ausbildung und ohne Plan. Gleichzeitig war das nicht so fremd, weil ich bin nicht in der Kunstwelt aufgewachsen, aber eigentlich schon, weil meine Mutter für die Nationalgalerie in Stockholm gearbeitet hat.
Okay.
Natürlich, als Kind habe ich meine Mutter besucht, aber es war einfach eine Welt, die mir nicht so fremd war. Und ich hatte viele Freunde, die Kunst studiert haben und so weiter. Aber professionalisiert wurde das erst später, also dass ich plötzlich Kurator war. Heutzutage studiert man ja sowas. Und ich hatte Philosophie und Literaturwissenschaften und ein bisschen Kunstgeschichte auch studiert. Aber es war nicht mein Plan, Kurator oder Museumsprofi zu werden. Es war eigentlich über Jobs, wo es plötzlich erwartet wurde.
Dann bist du aber 2009 direkt auf Platz 4 der Liste der 100 einflussreichsten Menschen in dieser Branche geschossen, in die Powerliste Art Review. Gibt so eine...
Peinlicherweise.
Ja, ist es peinlich oder gibt es der Karriere doch einen Push?
Ich denke, wenn man die Venedig-Biennale organisiert, wäre es fast merkwürdig, wäre man nicht auf dieser Liste, weil es ist eine bedeutende Institution und die hat sozusagen Einfluss. Das hat wahrscheinlich Sachen ein bisschen verändert. Die Liste würde ich, also die Bedeutung dieser Liste und andere ähnliche Listen würde ich nicht übertreiben wollen.
Ja, okay. Die Venedig-Biennale hast du gerade schon erwähnt. Du hast aber auch verschiedene Institute geleitet von 2000 bis 2010 warst du Rektor der Städelschule in Frankfurt. Danach bist du nach London gegangen oder was war die nächste Station?
Also die Städelschule war zwischen 2000 und 2010. Das ist eigentlich der Job, den ich am längsten hatte. Auch ein fantastischer Job und eine wunderbare Institution, muss ich sagen. Klein, aber fein. Und das Interessante für mich war, dass die Hochschule nicht nur eine pädagogische Institution ist, sondern eben eine kleine, aber sehr berühmte und einflussreiche und wichtige Kunsthalle hat,
ja.
Den Portikus. Und da kommen wir eigentlich zurück zu der ersten Frage, weil ich hatte einige Ausstellungen gemacht schon früher, aber plötzlich war ich Rektor einer Hochschule, aber diese Hochschule hatte eben eine und hat immer noch diese Kunsthalle, wo Gerhard Richter oder Yoko Ono oder John Baldessari oder keine Ahnung, fast alle bedeutende Künstler mal ausgestellt haben. Und da wurde eben diese kuratorische Aufgabe zum ersten Mal so richtig professionalisiert. Ich war ja da nicht allein, aber es ist eine kleine, aber sehr schöne Kunsthalle. Nach Städelschule und viele Ausstellungen, also Biennalen und ähnliche solche Projekte, wurde ich Direktor des Moderna Museets in Stockholm. Und da war ich fast 9 Jahre lang. Und Moderna Museet ist eine Art Staatsgalerie. Es gibt in Schweden ja nicht 15 wichtige Kunststädte. Also das Interessante mit einem Land wie Deutschland ist, dass man in Düsseldorf tolle Institutionen hat, in Köln, in Hamburg, in Frankfurt, in München, in Berlin. Es gibt so viele unterschiedliche und aber alle interessante Institutionen. Schweden ist ein kleineres Land und es ist alles sehr Stockholm-zentriert. Es gibt natürlich auch Institutionen in Malmö oder Göteborg, aber Moderna Museet ist ein sehr, sehr reich, würde ich nicht sagen, aber die Sammlung ist unfassbar. Es ist eine von den Hauptsammlungen moderner Kunst in Europa, vergleichbar vielleicht mit K20 in Düsseldorf oder Stedelijk in Amsterdam. Und plötzlich war ich eben Leiter einer Nationalgalerie. Und das ist natürlich eine etwas mehr politische Aufgabe oder zumindest eine bürokratischere Aufgabe, als ich je gehabt hatte.
Ja. Aber wo Düsseldorf, was du gerade erwähnt hast, dort hat jetzt gerade in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen vor wenigen Tagen eine Ausstellung eröffnet, die du zusammen mit Julia Voss kuratiert hast und in der die Werke von Hilma af Klint und Kandinsky vereint werden. Erzählst du uns von eurem Ansatz?
Ja, also Hilma af Klint kannte man vor 10 Jahren kaum. Also in Schweden schon. Sie ist ja eine schwedische Künstlerin, in Stockholm geboren, aufgewachsen. Sie gehörte zu mehr oder weniger zur ersten Generation Frauen, die an einer Akademie studieren dürften. Schweden war da progressiv genug, um Frauen zu akzeptieren. Das kam in Deutschland zum Beispiel viel, viel später.
Ja, in den meisten Ländern viel später.
In den meisten. Ich glaube, Schweden war tatsächlich das erste Land und England war auch ziemlich früh.
Okay.
Und sie malte ganz brav, also ganz normal, Landschaften und Porträts von berühmten Männern. Aber im Geheimen gehörte sie auch zu unterschiedlichen mehr, heute würde man vielleicht esoterisch sagen, aber so spirituelle oder geistige Bewegungsgruppen. Es gab den Spiritismus, es gab die Theosophie, später wurde sie Anthroposophin. Und das hat ja mehr mit Mystik zu tun und mit anderen Traditionen, die man nicht vielleicht unmittelbar mit der Kunstgeschichte verbinden würde. Aber es waren ja sehr, sehr modische Bewegungen auch. Heute klingt das alles sehr strange. Also die Theosophie war ja eine Art Mischung. Also es wurde den Menschen in Europa klar, dass es nicht nur Protestantismus und Katholizismus gibt und vielleicht Judentum, sondern tatsächlich auch Islam und Hinduismus und Buddhismus. Und ja, es gab eben Weltreligionen und es gab neue Entdeckungen in der Wissenschaft, Röntgenstrahlen, Radiowellen, Sachen, die man nicht sehen kann, aber die tatsächlich existieren. Und ja, die Theosophie ist eine merkwürdige, sehr eklektische Mischung von all diesen Sachen, aber die war sehr mächtig und sehr einflussreich. Und sehr viele Autoren und Künstler waren Mitglieder von der Theosophischen Gesellschaft. Hilma af Klint ist ein Beispiel. Kandinsky war kein Mitglied, aber er interessierte sich auch für ähnliche Traditionen und hat alle diese Bücher gelesen von Blavatsky, heißt die Hauptperson, die Gründerin, eine Frau von der Theosophie. Später kam da Rudolf Steiner dazu, der war Leiter der Theosophie im deutschsprachigen Raum. Und Kandinsky hat das alles gelesen, hat Vorlesungen von Steiner in München gehört. Und es gab Ähnlichkeiten, aber es geht uns in der Ausstellung nicht nur darum, Ähnlichkeiten vorzuweisen, sondern auch um Unterschiede. Und eigentlich könnten die Entwicklungen oder die Beziehung zum Publikum oder die Karrieren könnten kaum unterschiedlicher sein. Kandinsky war der Weltstar und war berühmt schon zu Lebzeiten in New York und in Moskau und in Paris und in München und Düsseldorf, überall. Hilma af Klint kannte kaum überhaupt jemanden.
Ja, die haben sich nie kennengelernt, aber die beiden, oder?
Nein, das wäre auch fast überraschend, weil Hilma af Klint gehörte eigentlich nicht zum europäischen Avantgarde-Kreisen.
Also, wo hat sie gewohnt?
Sie hat hauptsächlich in Stockholm gewohnt, aber als Bewunderin von Steiner hat sie immer wieder das kleine Städtchen außerhalb von Basel besucht, Dornach, wo Steiner sein Zentrum aufgebaut hat, das Goetheanum. Und da war sie 10-mal, aber eigentlich gehörte sie nicht zu den Kreisen, wo man Kunsthochschulen gründet oder Manifeste schreibt. Kandinsky war eigentlich fast ein von den Hauptpersonen der europäischen Avantgarde. Er hat für das Bauhaus gearbeitet, er hat sehr bedeutende Texte über Avantgarde-Kunst geschrieben. Interessanterweise ist es nicht unmöglich, dass sie sich kurz begegnet haben. Die wenigsten wissen, glaube ich, dass Kandinsky während des Ersten Weltkriegs tatsächlich in Stockholm gewohnt hat. Nicht so lang, aber gute 3 Monate. Und es gab eine kleine Galerie in Stockholm, die viel mit der Sturmgalerie in Berlin zusammengearbeitet hat. Und Gabriele Münter, die Freundin von Kandinsky, wohnte länger in Stockholm. Und beide haben Einzelpersonen dort gehabt. Und Kandinskys Ausstellung 1916 wurde sehr heftig diskutiert. Das war eigentlich das erste Beispiel einer modernistischen Debatte in der skandinavischen Presse fast. Also es gab bestimmt ähnliche Sachen in der Literatur oder im Theater, aber Kandinskys abstrakte Malerei wurde kritisiert, er wurde als Scharlatan dargestellt, aber er wurde auch hochgejubelt und gefeiert als Symphoniker der Farben. Und Stockholm ist keine so riesige Stadt. Also Hilma af Klint hat ein paar Minuten weg von dieser Galerie gelebt. Sie war ja eine adelige Person mitten in der Hauptstadt. Natürlich hat sie davon gehört. Und sie schreibt auch den Namen Kandinsky mal in einem Heft. Das heißt, es war ihr bewusst, dass es ihn gab. Andersrum kann man sich kaum vorstellen, dass er sie gekannt hat.
Ich verstehe. Du wiederum hast sie kennengelernt, weil du in Stockholm die Waldorfschule besucht hast und weil sie da ein ganz gängiger Name war, schon durch ihre Verbindung zu Rudolf Steiner, richtig?
Also es gibt irgendwie zwei Prozesse oder zwei Wege, oder wie ich vielleicht, wenn ich mich daran erinnern soll, wie kam ich dazu überhaupt? Also zu unbekannt war Hilma af Klint nicht. Also in den 80er Jahren wurde sie entdeckt, lustigerweise nicht in Skandinavien oder in Schweden, sondern über skandinavische Kunsthistoriker, die davon wussten und einem Museum in Kalifornien, also LACMA, ein von den größeren Museen in Amerika, davon erzählt haben. Es gab nämlich eine Ausstellung, 86 war das, glaube ich, die hieß The Spiritual in Art, genau wie das berühmte Buch von Kandinsky. Und da wurden sämtliche oder die bekanntesten Positionen gezeigt, Kandinsky, Mondrian und eben zum ersten Mal Hilma af Klint. Das war, glaube ich, eine große Überraschung und viele haben gedacht, das kann das überhaupt sein? Gab es diese Dame wirklich? Und es gibt eine Anekdote, aber ich glaube, die ist tatsächlich wahr, dass da haben Leute aus Amerika beim Moderna Museet, also bei der Staatsgalerie in Stockholm angerufen und wollten mehr über Hilma af Klint wissen. Und kein Mensch dort hatte je den Namen gehört. Es war ein Geheimnis und das wollte Hilma af Klint ja auch, aber vielleicht war es ein bisschen übertrieben. Also sie hat ihre Bilder nur in ziemlich speziellen Kreisen gezeigt, also innerhalb der theosophischen Bewegung oder anthroposophischen Bewegung gab es manche Leute, die ihre Kunst gekannt hat, aber die normale Kunstwelt, das heißt die kommerzielle Kunstwelt oder die Museumwelt, da kannte man sie nicht. Ich hörte davon, das allerletzte Jahr in der Schule, als ich 17 oder 18 war, hatte ich einen Lehrer, der hieß Åke Fant. Sein Bruder war mein Schwedischlehrer und er hat eben Kunstgeschichte unterrichtet und er hat sich für das Bauhaus interessiert und wir haben eine Reise nach Berlin gemacht und wir haben uns interessante Gebäude von Mies van der Rohe und Gropius und so weiter angeschaut und er ist der erste Kunsthistoriker, der über Hilma af Klint geschrieben hat. Ich wurde befreundet mit ihm später, kurz nachher, weil ich habe eben Philosophie studiert und sein Arbeitszimmer lag direkt wo ich meine Vorlesungen hatte an der Uni. Und so wusste ich ziemlich früh ein bisschen mehr über Hilma af Klint als die meisten. Aber plötzlich gab es, also alle Kritiker haben in den späteren 80er Jahren oder frühen 90er irgendwas über Hilma af Klint geschrieben, weil das war ja eine Entdeckung. Aber es blieb sehr lokal.
Ja.
Und ich muss sagen, erst in den letzten 10 Jahren wurde sie so richtig ernst genommen oder entdeckt in der Welt außerhalb von Schweden. Und lustigerweise muss ich sagen, also als ich Direktor wurde von dem Museum in Stockholm, dann denkt man natürlich, was kann man hier machen, was man nur in Stockholm machen kann. Es ist ein attraktives Museum. Die meisten Künstler, ob Cindy Sherman oder Marina Abramovic, also alle wollen da gerne ausstellen. Aber es ist ja interessant, was kann ein Museum produzieren und in die Welt schicken, was nur dort passieren kann. Und da dachte ich an Hilma af Klint. Und das hat tatsächlich mit meiner Co-Kuratorin hier viel zu tun.
Julia Voss.
Julia Voss hat sich sehr früh, also schon vor 15 Jahren dafür interessiert, hat große Artikel über Hilma af Klint geschrieben in der FAZ. Und das war zu Zeiten, als ich in Frankfurt gelebt habe und dort die Steele-Schule geleitet habe. Die Julia Voss kannte man natürlich als sehr einflussreiche Kritikerin.
Bei der FAZ war sie lange, ja?
Ja, sie war lange an der FAZ. Und sie hat auch kleine Seminare, also ab und zu. Sie war ja nie voll Lehrerin oder Professorin oder so, aber sie hatte auch an der Städelschule gelehrt. Und wir kannten uns einfach. Und ihre Begeisterung hat mich überzeugt, dass die Hilma af Klint-Geschichte vielleicht ein bisschen größer ist als nur, ja, nur eine lokale, noch einmal eine schwedische Künstlerin, die vielleicht besprochen wird in der schwedischen Presse. Und eine andere Person würde ich gerne auch erwähnen, Udo Kittelmann. Er war damals Leiter von MMK in Frankfurt, später Leiter der Nationalgalerie in Berlin. Er hat auch gemeint, wenn ihr da Hilma af Klint macht, mache ich gerne mit. Und so wusste ich, dass wir nicht noch einmal einfach eine Hilma af Klint-Ausstellung machen für ein Lokalpublikum, sondern die ganze Idee war, lass uns mal probieren, das in Stockholm auszustellen, aber dann auch in mehreren anderen Museen. Und es wurde tatsächlich ein Riesenerfolg.
Der kulminierte dann nochmal in einem Besucherrekord. Es gab eine Ausstellung im Guggenheim-Museum und das hat eben 600.000 Besuchende angelockt, eine Rekordshow. Wie erklärst du dir diesen riesigen posthumen Siegeszug der Arbeiten von Hilma af Klint? Hast du eine Deutung, wie sich diese Welle aufgebaut hat?
Also es hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich dachte, es ist eine spannende Geschichte. Die ganze Idee der frühen Abstraktion oder überhaupt, also Abstraktion ist ein so schwieriger Begriff.
Ja, wie nennt man diese Art der Kunst?
Ja, also war sie überhaupt eine abstrakte Kunst? Also ungegenständlich kann man bestimmt sagen. Ja. Also sie hat ja Sachen gemalt, die man nicht mit den Augen sehen kann. Das heißt, sie hat nicht Landschaften und Porträts gemalt. Das hat sie auch. Aber dann plötzlich ungefähr gleichzeitig mit Mondrian oder Kandinsky oder in Russland andere Künstler, hat sie angefangen, also da gab es einen Schnitt und man hat angefangen, etwas zu malen, was man mit den Augen nicht sehen kann, vielleicht höhere Ebene, höhere Sphären. Also der ganze frühe Modernismus war ja auch so ein bisschen wurde später zumindest ein Wettbewerb. Wer hat das erfunden? Kandinsky wird oft gefeiert als Gründer der Abstraktion, Mondrian auch, Malevich. Und dass es eine Frau gibt, die so früh Ähnliches oder zumindest Vergleichbares gemacht hat, ist natürlich interessant. Ich denke, das moderne Museum war ziemlich, ja, ich will nicht sagen feministisch, aber wollte eben Künstler ausstellen, die nicht schon tausendmal überall ausgestellt wurden. Und eine Methode war es, zu gucken, welche Künstler wurden nicht sichtbar. Und in fast jeder Bewegung gibt es eine Dominanz von Männern, ob im Expressionismus oder im Surrealismus oder in der russischen Konstruktivismus. Aber es gibt auch immer Frauen. Und das haben wir ziemlich systematisch gemacht. Und dann kamen wir eben zu früher, also 1905 bis 10. Was gibt es da? Und dann gab es eben diese merkwürdige Hilma af Klint. Und das sind ja nicht so 5 Bilder, sondern 1000 Bilder. Und die wurden nie so richtig diskutiert oder analysiert oder ernst genommen. Es ist ja auch eine Geschichte, die ist ein bisschen wie der Da Vinci Code oder was gibt's da für Bücher? So wo es irgendwie so ein geheimnisvolles, es gibt da was sehr Geheimnisvolles. Warum wollte sie die Bilder kaum zeigen? Oder wollte sie tatsächlich die Bilder nicht zeigen?
Ja.
Julia Voss, das ist jetzt ein bisschen nicht ernst gemeint, aber sie hat die radikalste, verrückteste Version dieser Geschichte leider kaputt gemacht. Es hat sich herausgestellt, sie wollte sehr wohl ihre Bilder zeigen, nur hat sie kaum Unterstützung bekommen. Aber es gab natürlich, es gab so ein bisschen das Gefühl, jetzt endlich mal, she gets her due, sagt man auf Englisch, die Gerechtigkeit. Jetzt kriegt sie die Aufmerksamkeit, die sie zu Lebzeiten nicht bekommen hat. Und sie wurde nur irgendwie gestoppt oder nicht unterstützt. Und hat Steiner sie nicht unterstützt? Und warum? Und warum gab es keine Kunstwelt, die bereit war für sie? Also aus einer Art struktureller feministischer Perspektive kann man schon sagen, sie hätte diese Bilder kaum zeigen können.
Ja.
Also wo? Und es gab natürlich einige Frauen. Und da kommen wir auch zurück zu dieser theosophischen Welt, weil die ist zwar strange, als ich es gesagt habe, also ein bisschen unbegreiflich heute, aber war für starke Frauen, glaube ich, sehr wichtig. Also ich meine, die politische Welt war komplett von Männern dominiert. Die akademische Welt auch, die Kunstwelt, die Kirche sowieso. Plötzlich gab es so eine Art Plattform, nämlich diese theosophische Welt, wo starke Frauen eine Möglichkeit hatten. Und Hilma af Klint ist ein Prachtbeispiel davon.
Ja, eine Pforte habt ihr das genannt.
Ja, die erste Direktorin vom Guggenheim-Museum in New York war eine Frau aus Deutschland, Hilla Rebay, die in Straßburg auch Steiner gehört hat. Sie ist ein anderes Beispiel. Und die Ausstellung in Guggenheim, ich meine, schon die europäischen Ausstellungen in Berlin und in London und in Stockholm und mehreren anderen Städten waren sehr erfolgreich, weil sie wurden überall diskutiert. Und das Interessante war auch, wie soll man das alles begreifen? Und es gab sehr viel Polemik auch. Ich kann mich erinnern, wir haben die Ausstellung Pionierin der Abstraktion genannt. Mhm. Und das war eigentlich ich war ja nicht der Kurator der Ausstellung, ich war der Direktor des Museums. Ich war zuerst nicht ganz glücklich mit dem Namen, weil ich habe gesagt, ist es wirklich Abstraktion in dem Sinn? Und ist es so, soll man jetzt versuchen zu beweisen, dass sie genau das gemacht hat, was vielleicht Mondrian gemacht hat? War sie Pionierin in dem Sinn, wie vielleicht ein Gropius im Bauhaus oder ein Duchamp oder also jemand, der viele Studenten oder Folger oder wie sagt man?
Schüler, Studenten,
sie hat ja keine Schule, aber der Abstraktionsbegriff ist kompliziert und es gibt bestimmt Augenblicke in dem Oeuvre, es gibt ja sogar monochrome Bilder, ich meine, aber es ist bei ihr anders, es geht immer um eine Art Prozess und es geht nicht nur darum, endlich mal die Malerei von Ornament oder Repräsentation oder darstellende Elemente zu befreien, sondern es fließt hin und her,
ja.
Und es ist eine viel reichere, expansive Version der Abstraktion, würde ich sagen.
Jetzt hat sie nicht nur die Museumsgänger und Kunstinteressierten erreicht, sondern auch den Mainstream. Selbst bei IKEA kann man Poster mit ihren Motiven kaufen. Das heißt aber bei ihr nicht, dass ein Tipping Point erreicht ist, oder? Das hat ihrem Ruhm gar keinen Abbruch getan.
Ich weiß das nicht. Also ich meine, das, was in New York passiert ist, ist tatsächlich erstaunlich. Ich meine, das Guggenheim-Museum existiert ja schon seit mehr als einem halben Jahrhundert und es gab da Giacometti-Ausstellungen und Matisse und Picasso und Ellsworth Kelly und alles. Aber es gab keine Ausstellung, die so ein riesen Publikum bekommen hat. Es hatte vielleicht war das auch eine Timing-Frage. Also diese feministische Seite ist, glaube ich, kann man schon betonen, weil es war auch mitten in Me Too zum Beispiel. Also da war so plötzlich eine Frau, die keine Unterstützung bekommen hat zu Lebzeiten. So wurde es zumindest immer verstanden. Und plötzlich füllt sie das ganze Museum und kriegt ihr Augenblick sozusagen in der Öffentlichkeit.
Ja.
Aber das Museum war auch perfekt, weil das Museum ist auch gebaut als eine Art Tempel. Hilma af Klint hat ja tatsächlich von ihrem eigenen Museum geträumt, von einer Art Tempelgebäude. Und das Guggenheim-Museum wurde tatsächlich gegründet als Tempel for Non-Objective Art.
Okay.
Das war als Tempel, das war eine geistige, man glaubte nicht an Kunst als eine Art Ware oder als normale, die normale Kunstwelt oder die kommerzielle Kunstwelt wurde ergänzt mit einem Museum, wo man tatsächlich höhere Ambitionen hatte. Und das ganze Gebäude ist ja sehr speziell von Frank Lloyd Wright. Es geht ja überall um die spiraleförmige, diese Rampen. Und es ist fast so, als würden die Spirale in den Bildern sich fortpflanzen, weiterentwickeln im Gebäude. Ich hatte fast das Gefühl, das Haus wurde für sie gebaut.
Dafür gebaut, ja, genau.
Ja. Und das war irgendwie, alles hat gepasst.
Ja.
Ja, und dann hatte ich das Gefühl, es gab kaum eine kleine Wohnung in New York oder auch in Stockholm oder ich nehme an, vielleicht auch in Berlin, wo es nicht ein Poster von Hilma af Klint gab plötzlich.
Ja.
Und es wurden T-Shirts und Acne Jeans hat T-Shirts gemacht. Darüber kann man sich natürlich lustig machen. Und wir haben hier die Ausstellung in Düsseldorf. Und ich meine, so funktioniert die Museumwelt. Aber natürlich ist unser Museumshop hier voll von allen möglichen Sachen,
ja,
die ich nie gesehen habe. So Hilma af Klint, Badehosen etc.
Ja.
Aber sowas kennen wir ja von allen bekannten Künstlern. Ich weiß nicht, wie es sich weiterentwickeln wird. Jetzt ist ja eigentlich keine Entdeckung mehr. Und das haben wir ja auch betont hier mit der Ausstellung, dass es geht uns nicht darum, Hilma af Klint wieder zu entdecken, sondern vielleicht zu verstehen oder so einen Kontext zu. Und Julia Voss und ich haben ja ein Buch geschrieben. Hilma af Klint und Wassily Kandinsky träumen von der Zukunft.
Bei Fischer erschienen, ja.
Bei Fischer erschienen. Und es ist ein Versuch, die Ähnlichkeiten natürlich zu finden, aber auch die wichtigen Unterschiede zu betonen. Und wie wird die Hilma af Klint das Publikum reagieren? Ich weiß, dass es hier sehr beliebt ist. Es läuft offensichtlich sehr gut. Aber wie wird es in 10 Jahren sein? Ist dann Hilma af Klint einfach genauso bekannt wie Matisse? Und alle mögen das oder mögen das nicht.
Ja.
Aber es ist keine Entdeckung mehr. Das kann ja sein.
Ja. Jetzt möchte ich nochmal zu dir kommen, Daniel, und zu dem, was du machst, wenn du nicht gerade kuratierst oder Bücher schreibst. Seit Anfang 2019 leitest du ein Unternehmen namens Acute Art in London, richtig?
Ja.
Erzählst du uns da was? Das ist nämlich sehr spannend.
Es ist eine Art Atelier oder es ist ein Studio. Also ich hatte in 10 Jahre lang ein Museum geleitet und 10 Jahre lang eine Kunsthochschule. Und dann habe ich auch zwischendurch geschrieben und Ausstellungen kuratiert. Und Stockholm ist eine technisch interessante Stadt. Da gibt es Spotify und da gibt es Skype und da gibt es Ericsson. Und wir hatten immer wieder Verbindungen zu dieser technischen Welt. Und ich wurde oft gebeten, bei so Konferenzen und so über Kunst und Technologie zu sprechen. Es gab in Stockholm eine interessante Bewegung, die hieß EAT, Experiments in Art and Technology, mit Robert Rauschenberg und John Cage und viele andere, also hauptsächlich amerikanischen Künstler und einem schwedischen Ingenieur namens Billy Cleaver. Und wir haben immer wieder Ausstellungen gemacht über diese Herren, vor allem Herren. Und plötzlich habe ich gedacht, das ist alles wunderbar, aber John Cage, das ist so circa 1966, Kunst und Technologie hat sich ja weiterentwickelt. Und ich habe Leute kennengelernt, die sich für virtuelle Wirklichkeit und Augmented Reality, also das, was man, also ähnliche Technologie, aber was man durch Telefone oder iPads sehen kann, also neue digitale Möglichkeiten in der Kunst, die wollten das erforschen und haben mich gebeten, ein paar Künstler vorzuschlagen und die wollten bedeutende Künstler. Man kann sich fragen, was sind denn bedeutende Künstler? Aber die haben gesagt, bedeutend bedeutet Jeff Koons. Und deshalb haben wir natürlich Jeff Koons und Marina Abramović und Olaf Eliasson und Anish Kapoor und alle möglichen sehr, sehr bekannte Künstler vorgeschlagen. Und alle diese Leute haben Experimente mit virtuellen Welten entwickelt. Später haben wir natürlich viel, viel jüngere Künstler, die vielleicht in einer größeren Nähe zu der virtuellen oder der digitalen Welt haben, vorgeschlagen und auch Projekte entwickelt. Und also für mich war das einfach mal was ganz anderes. Nicht noch einmal ein Museum leiten oder noch mal das Gleiche wie früher, eine Biennale oder eine Kunsthochschule. Timingmäßig war das natürlich, das wusste ich nicht, aber sowas von perfekt, dass es irgendwie fast absurd ist, weil ich meine, sämtliche Museen wurden geschlossen,
vor
ungefähr
Corona,
ein halbes Jahr, nachdem ich nicht mehr Leiter eines Museums war. Und wir haben Ausstellungen gemacht, die man nur über Telefone sehen kann, aber Augmented Reality, dass man kann da sehr perfekte Sachen produzieren, die man durch so Brillen oder durch die Telefone sehen kann. Und das haben wir dann in Städten gemacht. Wir haben in London und in New York, aber auch in Singapur, Buenos Aires, Montreal, Beijing, Seoul, so City Takeovers, also kleine, aber nicht so kleine Ausstellungen mit vielleicht 10 Künstlern, so Gruppenausstellungen mit virtuellen Arbeiten gezeigt. Und das zu einer Zeit, wo alle Messen und sämtliche Galerien und jedes Museum eigentlich zu war. 2 Jahre lang. Das war eigentlich sehr spannend und ich habe gedacht, vielleicht vielleicht ist es nur ein Testcase, also die Welt wird sich verändern, die Kunstwelt, so wie wir sie kennen, mit Events und Festivals und Biennalen und Messen überall in der Welt, wo alle ständig reisen und Kunstwerke schicken, so wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Und ich habe immer gedacht, also weitergehen können. Im Moment habe ich das Gefühl, es geht genauso weiter wie vorher. Aber ein bisschen langfristiger gedacht, werden bestimmt neue Institutionen entstehen. Und es wäre für mich überraschend, wenn diese neue visuelle Technologien da nicht eine Rolle spielen werden.
Ja.
Es ist immer noch frühe Zeit. Aber gleichzeitig, oft ist es ja so, dass wenn was Neues erscheint, die Fotografie erschien und das war verwirrend für alle und man hat sich gefragt, ist das jetzt überhaupt Kunst? Kann das Kunst sein oder ist es Wissenschaft? Ist das okkulte Wissenschaft? Wird es die Malerei umbringen?
Ja.
Also lauter Übertreibungen. Aber manchmal sind diese Zeiten, wo man nicht so richtig weiß, was eine neue visuelle Technologie alles machen kann, ist auch eine spannende Zeit.
Stimmt.
Und so habe ich das auch empfunden. Ich denke, das passiert so. ein oder zwei Mal pro Jahrhundert, dass was Neues erscheint, die Fotografie, Film, Video, Fernsehen, das Internet. Und jetzt in unserem neuen Jahrhundert haben wir eben diese neuen Möglichkeiten. Es bleibt immer noch unklar genau, wie Künstler diese neue Technologien nutzen werden. Aber ich bin ziemlich sicher, das wird sich ziemlich schnell auch zu einer Art Mainstream entwickeln.
Ja. Daniel, jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Fragen in diesem Podcast, die wir allen Gästen stellen. Also auch dir. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Im Moment ist mein Lieblingsmuseum K20 in Düsseldorf.
Okay.
Ich bin auch in diesem Moment hier im Museum und es ist eine unfassbare Sammlung. Ich freue mich über unsere Ausstellung, aber ich freue mich tatsächlich auch über diese Sammlung. Also man kann da nur staunen. Es ist interessant mit Deutschland, wo es in jeder Stadt ein Theater gibt. Ich rede jetzt als Ausländer, obwohl ich hier lang gelebt habe.
Und aber perfekt Deutsch hier, sprichst
du. Und man geht raus und da ist die Kunsthalle und Kunstverein und K21 und Kunstpalast und K20. Es ist einfach erstaunlich. Aber in diesem Augenblick ist es K20. Übermorgen ist es vielleicht ein anderes.
Okay. So, und jetzt die allerletzte Frage, Daniel. Ich schenke dir ein Kunstwerk deiner Wahl. Du kannst dir jedes aussuchen, das es gibt. Welches nimmst du?
Ah, ich glaube, ich nehme dann Las Meninas von Velázquez.
Okay.
Aber ich werde es nur kurz behalten, weil es ist zu bedeutend nur für mich. Ich werde es dem Prado Museum schenken.
Okay, sehr schön. Lieber Daniel, wir danken dir für dieses schöne Gespräch und wünschen weiterhin so viel Erfolg mit eurer Ausstellung. Danke.
Danke, danke. Hat riesen Spaß gemacht. Und bitte kommt alle ins K20.
Richtig. Mindestens 600.000.
Ja, und wir wollen 600.000 Bücher verkaufen auch.
Ja, genau.
Ja. Danke sehr.
Das war Folge 87 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf die nächste Folge und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.